Guten Abend, ich freue mich, euch wiederzusehen, jetzt an der Schwelle des neuen Jahres. Ich habe ein Wort mitgebracht aus dem Neuen Testament, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 13. Ich habe es auch eine etwas modernere Übersetzung, neue evangelistische Übersetzung. Also 1. Petrus 1, Abvers 13. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollt ihr in allem, was sie tut, heilig sein. Genauso wie Gott euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, das ihr so gelebt habt wie schon vor Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Soweit das Wort Gottes. Ich habe mal gelesen, es gibt einen sogenannten Darwin-Preis. Der wird posthum verliehen an die Menschen, die durch eine besonders große eigene Torheit ums Leben gekommen sind. Dieses Jahr, der erste Preis, bekam ein Terrorist, der in sehr böser Absicht eine Briefbombe verschickt hatte und hat zu wenig Porto draufgeklebt. Und der Brief kam zurück zu seiner Adresse und hat ihn geöffnet und sich selbst in die Luft gesprengt. Der zweite Preis ging an einen Mann, der den Stahlseil eines Fahrstuhls klauen wollte. Und er hat diesen Seil abgesägt, während er auf dem Fahrstuhl drauf saß, ist in die Tiefe gestürzt. Aber den wirklich ganz großen Darwinspreis fürs Verlorengehen aus eigener Torheit müsste man dem verleihen oder denen verleihen, die diese Gnade, diese überaus große, wunderbare Gnade in Jesus Christus nicht in Anspruch nehmen. Die Schrift sagt es, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und will damit sagen, es ist eine große Torheit, das Herz zu verstocken von so einer großen Gnade. Das wäre der Darwinspreis schlechthin. Der große Apostel Paulus schreibt an Menschen, die keine Narren waren. Sie hatten die Gnade Gottes in Christus schon angenommen. Sein Anliegen, sie sollen noch weiser werden, im Glauben noch mehr wachsen. Und das ist auch mein Anliegen heute. Wir sollen noch weiser werden. Zunächst einige Gedanken über das Gute allgemein. Im Römerbrief ermutigt uns die Schrift, das Gute zu suchen. Zum Beispiel Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Oder Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir sollen als Christen alle Gutes tun, nach dem Guten trachten, ein gutes Salz der Erde sein. Denn Gott ist gut, das sagt uns die Schrift eindeutig. In den Zusammenhang machen wir uns nicht vor. Das Böse, das Unreine, wird das Reich des Himmels nicht erben. Anscheinend gibt es diese Illusion auch unter Christen. Daher redet Paulus Klartext im Vers 14 von unserem Text. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Bedeutet nichts anderes wie, lasst das Böse hinter euch, das euch früher gefangen hielt, die Knechtschaft der Sünde. Ihr könnt da nicht zurück. Eigentlich würde ich erwarten dann, dass Vers 15 in unserem Text so etwa so klingen würde, sondern wie der, der euch berufen hat, gut ist, sollt auch ihr gut sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt gut sein, denn ich bin gut. Mit dieser Formulierung könnten wir etwas anfangen. Wir würden es so verstehen, dass wir unsere Gedanken und Taten wegdrehen sollten von der Sünde, von dem Schlechten, von dem, was uns früher im Griff hielt, hin zum Guten. Stattdessen aber heißt es im Vers 15, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Es steht also nicht gut, sondern heilig. Was können wir damit anfangen? Wir Menschen, die wir nur gut oder böse, schlecht oder gut, dunkel oder hell kennen. Ist heilig vielleicht ein anderes Wort für gut? Bedeutet heilig vielleicht sehr, sehr gut? Du als Christ versuchst bestimmt in deinem Alter Gutes zu tun. Davon gehe ich aus. Aber wie viel Gutes ist gut genug? Was erwartet Gott von dir und von mir? Wie gut ist heilig? In Matthäus 5, Vers 20, das ist eine ziemlich große Herausforderung hier, sagt uns der Herr Jesus, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Was nun? Können wir die Pharisäer im Gutes tun, in guten Taten und in guten Werken so überholen, so wie ein Porsche auf der Autobahn so ein Smart überholt? Nicht einfach, denn sie schmückten sich wirklich mit sehr guten Werken, die Pharisäer. Wie können wir sie denn überholen, was offensichtlich der Herr von uns erwartet? Ich denke, das Wort, das Schlüsselwort ist das Wort heilig. Sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir werden sehen, das ist nur dann möglich, wenn wir dieses seltsame Wort heilig ernst nehmen. Heilig, was ist das? Das kommt auch an anderen Stellen etwas überraschend vor. Beispielsweise 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Da steht auch ein sehr wichtiger Vers. 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht berufen zu Unreinheit, sondern zu Heiligung. Auch hier, liebe Geschwister, können wir erwarten, dass es heißt, denn Gott hat uns nicht berufen zu Unreinheit, sondern zu Reinheit. Aber das Wort Gottes geht auch hier einen Schritt weiter und sagt zu Heiligung. Heiligung beinhaltet wohl Reinheit, ist aber mehr als das. Wie viel mehr? 1. Thessalonicher 4, Vers 3, auch ein gutes Beispiel. Da lesen wir, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung dass sie meidet die Unzucht. Auch hier können wir es erwarten, dass es heißt, denn das ist der Wille Gottes, eure Zucht oder eure Selbstbeherrschung, dass sie meidet die Unzucht. Aber auch hier geht das Wort Gottes weiter und sagt, eure Heiligung. Also Heiligung beinhaltet Selbstbeherrschung, ist aber mehr als das. Wie viel mehr? Es fällt uns schwer zu verstehen, was das ist, weil wir naturgemäß nur gut oder schlecht kennen. Zucht oder Unzucht, Reinheit oder Unreinheit. Wir Menschen kennen eine Zweiteilung sozusagen. Bei Gott hingegen, da sehen wir im dritten Buch Mose, gibt es eine Dreiteilung. Unrein, rein und heilig. Und das Wort Gottes erwartet, dass wir darüber Bescheid wissen. 3. Mose 10 steht es, ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Um heilig zu verstehen, schauen wir uns erstmal diese Dreiteilung an. Fangen wir mit dem letzten an. Was ist unheilig? Unheilig bedeutet nicht unrein oder verwerflich, sondern einfach gewöhnlich, profan. Es gibt eine Musikgruppe, die heißt Unheilig. Die hätten fast für die Eurovision da gesungen. Sie sind knapp in der Ausscheidung gescheitert. Sie haben bestimmt ihren Namen aus einem ganz modernen Grund gewählt, weil es so in ist, so gegen das Gute zu sein. Bestimmt hatten sie keine Ahnung, was es bedeutet. Denn welche Musikgruppe nennt sich freiwillig gewöhnlich, alltäglich, profan? Wenn sie Negatives gewollt hätten, hätten sie sich unrein nennen sollen. Unrein ist eindeutig negativ. Was ist unrein im Alten Testament beispielsweise? Unrein, grundsätzlich sind im dritten Buch Mose erstmal Leichen, Tote, dann manche Tiere, die man nicht essen soll, zum Beispiel das Schwein. Bei diesem Beispiel möchte ich kurz verweilen. Also Schwein im Alten Testament, für einen Juden immer unrein, egal in welcher Scheinungsform. Egal ob es als Kotelett, Schnitzel, Rippchen, Bratwurst, Mettwurst, Schweineschmalz, Medaillons, was gibt es noch? Gibt es Schweinegeschnetzeltes? Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber alles unrein, egal in welcher Erscheinungsform. Ein Jude kann es nicht reinmachen, egal was es versucht. Er könnte Ketchup drüber gießen, er könnte Senf oder Knoblauchsoße machen, er könnte flambieren, anzünden, er könnte es mit Wodka runterspülen oder mit edlem Champagner. Schweinefleisch bleibt unrein. Etwas, wovor der fromme Jude sich ekelt und fernhält. Auch das Neue Testament übertragen ist von Unreinheit, würde ich im Zusammenhang mit Unzucht, mit Ehebruch reden. Ehebruch trennt mich von Gott. Egal, ob es als Seitensprung, One-Night-Stand, richtige Affäre, Rotlichtmilieu, Internet, was gibt es noch? Ich will es gar nicht wissen. Und ich kann das Unreine nicht für rein erklären. Egal in welcher Gestalt, egal ob ich es mit herzlicher Liebe entschuldigen möchte. Ja, Liebe entschuldigt alles. Nicht alles, liebe Geschwister. Mit herrlicher Verliebtheit, mit echter Zuneigung, mit besonderen Härtefällen oder sonst was. Es bleibt, Ehebruch bleibt unrein. Etwas, was mich aus der Gemeinschaft mit Gott herausbringt. Ein Familienvater in einer Gemeinde hat seine Familie verlassen und zu seiner Geliebten gezogen. Er wäre Gott so dankbar dafür, dass sie sich nochmal verlieben darf. Gott wäre so herrlich. So ein Schmarrn. Das ist unrein. Wer so lebt, kann nicht in das Reich Gottes hineinkommen, denn wenn er das könnte, dann würde Gott herausgehen. Gott kann mit so etwas keine Gemeinschaft haben. Und es gibt auch keine Sondervereinbarung zwischen mir und Gott, die mir eine Sünde erlaubt, was für andere verboten wäre. Wir haben ja auch gelesen. Und Vers 17. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Es gibt keine Sonderdeals mit Gott, wenn es um Sünde geht. Unrein bleibt unrein. Zurück zu unserem Schweinekotelett. Warum ist das eigentlich unrein, während ein Rindersteak und ein Lammkotelett rein sind, alttestamentlich gesprochen? Warum sind Hummer, Krebse, Muscheln unrein, aber Forelle und Zander rein? Man kann versuchen, mit der Gesundheit zu erklären. Und manche lese ich erklären. Schwein ist ein Aasfresser, Muscheln sind so Staubsaugerbeutel, bildlich gesprochen. Aber spätestens bei Garnelen hätte ich Probleme, das zu erklären, warum man das alttestamentlich nicht essen kann. Ja, bestimmt gibt es irgendwelche Ernährungswissenschaftler, die das auch erklären können. Aber darum geht es nicht in erster Linie. In erster Linie geht es um eine ganz wichtige Frage, die ich heute uns allen stellen möchte. Sind wir bereit, Gott zu vertrauen, seinem Wort zu vertrauen, auch wenn wir dies oder jenes nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, mit unserem 2-Pfund-Gehirn? Bist du bereit, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, auch wenn du es nicht ganz verstehst, warum? Auch wenn dein Verstand dies sagen könnte, man kann es auch anders sehen, auch wenn dein Herz so gerne es anders sehen möchte. Verstehe mich nicht falsch, die Bibel hat nichts gegen Verstand. Ganz im Gegenteil, die Bibel möchte gerne, dass wir an Weisheit und Verstand und Erkenntnis zunehmen, aber die letzte Instanz soll immer das Wort Gottes sein. Wisst ihr, die Israeliten im Alten Testament, die mussten das tagtäglich tun, handeln, weil sie nicht verstanden. Nur weil Gott es so sagte. Beispielsweise die Quarantänevorschriften im 3. Buch Mose. Bei Aussatz, bei Lepra. Da musste man isolieren und reinigen. Ja klar, sagen wir heute, klar, damit durch Ansteckung die Krankheit sich nicht weiter verbreitet. Ist uns das klar, dass die Israeliten das nicht wussten, warum sie das taten? Sie kannten keine Viren, keine Bakterien. Sie taten etwas, was sie nicht verstanden, weil es im Wort Gottes so geschrieben war. Zu ihrem Guten. Und das ist eine Herausforderung heute. Bist du bereit, das Gleiche zu tun? Etwas zu tun, was das Wort Gottes dir sagt, auch wenn dein Verstand es nicht nachvollziehen kann. Es ist ja leicht zu sagen, klar folge ich dem Wort Gottes, ich verstehe ja warum. Bist du aber bereit, dem Wort des Herrn zu folgen, auch wenn du es nicht verstehst, warum? Jesus sagt zu Thomas, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind die, die nicht sehen und doch nicht glauben, und doch glauben. Selig sind die auch, die nicht einsehen und doch glauben. Wenn das Wort Gottes etwas für unrein, für sündhaft, für verwerflich erklärt, sollten wir ihm vertrauen, auch wenn wir es nicht immer verstehen. Bist du bereit dazu? Ehebruch ist Sünde. Glaubst du das, weil es geschrieben steht? Von der Homosexualität sagt das Wort Gottes klar, dass es destruktiv und verwerflich ist, eine schlimme Sünde. Man kann in manchen Gemeinden das heute nicht mehr so predigen, weil die Leute es nicht mehr einsehen. Bist du bereit, dem Wort Gottes zu vertrauen in diesen Angelegenheiten? Oder hast du deine eigenen Theorien gebastelt, warum es auch anders lauten könnte? Selig sind die, die sich auf diesem Felsen stellen können, der da heißt, es steht geschrieben. Nicht alles, was nicht unrein ist, ist gleich heilig. Es gibt auch den großen Bereich des Gewöhnlichen. Das ist, was wir als gut, als nützlich, als normal sehen würden. Spannend wird, wenn wir uns den dritten Zustand anschauen, heilig. Jetzt sind wir wieder bei unserem Thema. Was ist heilig? Gott ist heilig. Das ist eine Eigenschaft Gottes, die so geheimnisvoll ist, dass wir nur erahnen, nur zur Kenntnis nehmen können, aber nicht wirklich verstehen. Alle anderen Eigenschaften Gottes können wir ein klein bisschen verstehen. Wenn wir sagen, Gott ist Liebe, wir können ein bisschen verstehen, weil wir von Natur aus auch zu etwas liebefähig sind. Wenn wir sagen, Gott ist absolut gerecht, leuchtet ein, weil wir auch von Natur aus einen gewissen Sinn für Gerechtigkeit haben. Wenn wir sagen, Gott ist allmächtig, damit können wir auch etwas anfangen, weil wir von Natur aus auch etwas bewegen können, auch etwas Macht haben. Wenn wir sagen, Gott ist ewig, das leuchtet auch ein bisschen ein, weil wir ein Zeitgefühl haben. Wenn wir aber sagen, dass Gott rein und vollkommen ist, das berührt sogar unser Herz. Denn jeder Mensch hat eine Sehnsucht in seinem Herzen, irgendwo ganz tief drin. Eine Sehnsucht nach Reinheit. Rein sein ohne Fehl und Tadel. Das wird so gesucht und daran gebastelt. Psalm 51, David sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wir sehen die Sehnsucht nach Reinheit. Selbst eine Prostituierte wurde interviewt im Fernsehen und hatte sich ein Stück selbstgebastelte Reinheit aufbewahrt. Sie sagte, ein Freier nehme ich nie mit in meine eigene Wohnung. Das war so ein Stück so selbstgebastelte Sehnsucht nach etwas, was noch heil ist. Damit aber, dass Gott heilig ist, können wir überhaupt nichts anfangen. Wir verstehen es überhaupt nicht. Denn von Natur aus haben wir kein bisschen Heiligkeit in uns. Das ist uns völlig wesensfremd. Das ist jedem Geschöpf im Universum völlig wesensfremd. Und dabei wird Gottes Heiligkeit eindrucksvoll bestätigt in der Bibel. Beispielsweise Jesaja 6, Abvers 1, eine Stelle, die mir immer wieder da unter die Haut geht. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Das gleiche in der Offenbarung, Kapitel 4, Vers 8. Und eine jede der 4 Gestalten hatte 6 Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Gott ist also nicht nur heilig, er ist heilig, heilig, heilig. Nirgendwo steht, dass Gott Liebe, Liebe, Liebe ist oder gerecht, gerecht, gerecht. Aber heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Das ist seine charakteristischste Eigenschaft überhaupt. Seine Liebe demnach ist eine heilige Liebe. Sein Zorn ist ein heiliger Zorn. Sein Name ist ein heiliger Name. Sein Geist ist der Heilige Geist. Gottes Heiligkeit bedeutet einerseits eine total unvorstellbare Majestät, Erhabenheit über allem, was geschaffen ist. Andererseits eine Reinheit und Vollkommenheit, die jeden Gedanken sprengt. Diese Heiligkeit Gottes ist nicht nur wunderbar, unbeschreiblich, sondern auch hochgefährlich, im Alten Testament zu sehen ist. Jeder unbefugte Zutritt, jede unbefugte Näherung bedeutet den sicheren Tod. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. Man spielt also mit Gott nicht, weil er heilig ist. Willst du mit Gott spielen? Lass es lieber sein. Wenn also Heiligkeit so weit weg von uns ist, so wesensfremd, wie kann uns Gott zur Heiligkeit aufrufen? Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was bedeutet das, wenn etwas, ob Mensch oder Gegenstand, sich im Zustand der Heiligkeit befindet? Es bedeutet, getrennt sein, abgesondert sein von allem anderen nur für den Gebrauch Gottes. Um ausschließliches Eigentum Gottes zu sein. Denn was heilig ist, trägt deinen unsichtbaren Stempel ausschließlich für den Gebrauch Gottes. Nutzung von dem, was Gott für heilig erklärt, eine gewöhnliche Nutzung, ist verboten. Beispielsweise die Stiftshütte oder später der Tempel waren heilige Städte. Niemand durfte unbefugt hinein. Manche Könige versuchten ihre Torheit und wurden sofort bestraft, wie der König Uzia beispielsweise. Was war das allererste, was Gott für heilig erklärt in der Bibel? Was war das erste, was Gott aus dem gewöhnlichen Gebrauchnamen für heilig erklärte? Das war, liebe Geschwister, der siebte Tag, der Sabbat. 1. Mose 2, Vers 2 und 3. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Also der spätere Sabbat sollte ein Tag des Herrn sein, ein außergewöhnlicher Tag, wo alle Arbeit ruhen sollte. Ihn für gewöhnlich zu erklären, ihn für gewöhnlich zu begehen, war gefährlich, wurde sogar mit dem Tod bestraft im Alten Testament. Also nochmal, was bedeutet die Aufforderung Gottes an uns? Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Es zeigt uns den Weg zu einer weit größeren Gerechtigkeit als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Es ist nicht einfach, in bloßen Werken sie zu überholen. Aber unsere Gerechtigkeit ist weit größer, weil erstens wir gerecht worden sind, gerecht gemacht worden sind durch das Blut des Lammes, durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Und zweitens, weil wir erkauft wurden mit einem hohen Preis für den ausschließlichen Gebrauch von Gott. Wenn die Bibel dich und mich als Heilige nennt, in der Schrift bedeutet, du und ich sind auserkoren, auserwählt zum ausschließlichen Gebrauch von Gott. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heiligkeit bedeutet also Güte, Reinheit, Liebe, aber geht weit darüber hinaus, indem die Bereitschaft einfordert, für Gott zu leben. Für Gott Frucht zu tragen mit unserem Leben. Lebst du als Christ noch gewöhnlich oder schon außergewöhnlich? Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt außergewöhnlich sein in eurem Streben, für Gott zu loben, zu leben. Der Herr Jesus hat diesen Gedanken in der Bergpredigt wie folgt zusammengefasst, eine sehr bekannte Stelle. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Was bedeutet das übersetzt für den Alltag? Fragt zuerst nach dem Willen Gottes. Fragt zuerst danach, wie du, wie ich, dem Herrn dienen können im Alltag. Das soll die allererste Frage sein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Wisst ihr, das ist auch die neutestamentische Erfüllung des Sabbatgebots. Wenn es euch aufgefallen sind, es gibt 10 Gebote im Alten Testament. Und 9 davon werden im Neuen Testament wieder erwähnt. Teils verschärft, 9 davon. Sabbatgebot wird ausdrücklich so nie erwähnt. Es gibt nirgendwo im Neuen Testament eine Aufforderung, den Sabbat zu halten. Ist ein Gebot verloren gegangen von den 10 Geboten? Ich denke nicht. Ich denke, der versteckt sich hier in diesem wunderschönen Vers von der Bergpredigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Bedeutet, wir sollen im Sabbat leben 7 Tage die Woche. So erfüllen wir das Sabbatgebot, indem wir eine grundsätzliche Bereitschaft haben, für Gott da zu sein. Wenn wir aufstehen und bevor wir zur Arbeit gehen, den Herrn fragen, Herr, was liegt heute an? Was kann ich tun, um dich zu ehren? Das bedeutet heilig sein. Die Bereitschaft, für Gott zu leben, zum ausschließlichen Gebrauch Gottes zu sein. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Lebst du als Christ noch gewöhnlich oder schon außergewöhnlich? Amen.